Aber man muss da wirklich auch hart diskutieren können in der Sache, aber immer menschlich korrekt bleiben und wertschätzend vor allen Dingen. Und das haben wir von unseren Eltern gelernt und das ist für uns die Grundlage, dass das einfach auch so gut funktioniert.
Hallo und herzlich willkommen in meinem Female Wine Business Podcast. Ich bin Stefanie Dreißigacker und ich spreche hier mit interessanten Frauen aus meinem Netzwerk, die ein eigenes Business haben. Und ich nehme dich dabei mit. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Hören dieser weiteren Episode und bin mir sicher, dass du daraus etwas für dich mitnehmen kannst. Vielleicht motiviert sie dich ja dazu, mal was Neues auszuprobieren oder inspiriert dich, mal deine Kommunikation zu überdenken. Was auch immer es ist, schreib mir gerne dein Feedback zu der Folge. Ich bin wirklich neugierig, was genau dir vielleicht einen Aha-Moment beschert hat. Schick mir ansonsten auch gerne deine Fragen oder Anregungen. Ich freue mich auf den Austausch mit dir. Meine Kontaktdaten findest du in den Shownotes. Ja, und wie immer an der Stelle sage ich, dass ich in meinem Podcast viele verschiedene Themen anspreche. In jeder Episode geht es um Themen, die in Bezug auf die Frauen besonders sind. Und deshalb kann ich nur an der Oberfläche kratzen, sonst würden die Episoden unendlich lange sein. Wenn du also ein bestimmtes Thema aus dieser Folge nochmal vertiefen möchtest, schreib mir gerne und ich verknüpfe dich mit meiner Interviewpartnerin. Du kannst dich dann weiter mit ihr austauschen und so dein eigenes Netzwerk erweitern. Ja, und in dieser Folge spreche ich mit Franziska Schätzle aus Schelingen. Das liegt am Kaiserstuhl im Weinanbaugebiet Baden. Zusammen mit ihren Eltern führt sie dort ein Weingut. Sie erzählt von ihren vielen Stationen im In- und Ausland und was sie dort alles für sich an Erfahrungen mitgenommen hat, welchen Spagat sie gemacht hat zwischen Rheinhessen und Baden, bis sie schließlich mit Mann und Kind zurück zu ihren Wurzeln an den Kaiserstuhl gekommen ist und dort in nächster Zeit das Familienweingut übernehmen wird. Franziska ist eine tolle, kluge Frau. Ich mag ihre besonnene Art und alles, was sie sagt, hat Hand und Fuß. Sie schaut stets über den Tellerrand, liebt das frankophile Leben und ist ein sehr positiver und offener Mensch. Wir sprechen über ihre Aufgaben im Weingut, wie wichtig ihr Austausch ist, was sie jungen Leuten gerne mitgibt, aber auch darüber, dass sie gerne Neues von ihren Praktikantinnen lernt. Sie gibt Tipps zum Thema Betriebsübergabe, Betriebsübernahme und wie sie Familie und Betrieb unter einen Hut bekommt. Und natürlich geht es in unserem Gespräch auch um Netzwerke, Ziele, Strukturen und am Ende, ja, fast hätten wir es vergessen, frage ich sie auch noch nach ihrem Lieblingswein. Ja, wieder mal ein schönes Interview, bei dem ich dir ganz viel Spaß wünsche, wenn du es dir anhörst. Los geht's! Ja, liebe Franziska, ich grüße dich.
Ja, hallo Steffi.
Durch den Bildschirm sehen wir uns ja heute. Online ist alles möglich. Ist ja auch verrückt eigentlich, gell? Aber auch schön, guck mal, sonst.
Ja, ist doch super. Also, wer hätte das gedacht, ne? Man hat es sich vor einiger Zeit gar nicht vorstellen können, aber irgendwie gewöhnt man sich da dran und baut dann doch total schöne Nähe auch auf, ne?
Ja, finde ich auch. Also, es hat alles Vor- und Nachteile.
Absolut.
Du bist ja in einem Weingut aufgewachsen, in eurem Weingut aufgewachsen. War denn Winzerin schon immer so dein Berufswunsch?
Also seitdem ich einen hatte, ehrlich gesagt sogar ja. Zumindest kann ich mich an nichts anderes erinnern. Bin ja die älteste von 3 Töchtern. Meine Eltern haben das nie wirklich forciert, haben immer gesagt, die sollen ihren Weg machen. Und wenn es eine werden sollte, dann ist das schön und wenn nicht, dann ist es auch durchaus in Ordnung. Und die sind da ganz locker dran gegangen, vielleicht sogar lockerer, wie wenn irgendwie ein Sohn dabei gewesen wäre. Ne? Also muss ich echt sagen, das war doch eigentlich eine schöne Sache für uns. Mir wurden aber trotzdem immer überall mitgenommen, durften und mussten auch helfen, ja, haben alles kennengelernt, was dazugehört, die Vor- und die Nachteile. Und mich hat irgendwie dieser Familienvirus, der bei uns ja schon seit dem 17. Jahrhundert in den Genen steckt, erfasst. Und schon mit 12, 13 habe ich mich dafür begeistern lassen und war eigentlich klar, dass ich immer in die Richtung gehen möchte.
Ja, das ist doch cool, wenn man das so von Anfang an so als Ziel dann auch so ein bisschen hat. Ne? Das bewundere ich immer. Ich wusste lange nicht, was ich machen soll.
Das ist auch ein Privileg, ne? Weil dann schnuppert man vielleicht auch in andere Sachen viel offener auch rein. Ne? Für mich kamen andersartige Ferienjobs nie in Frage. Ne? Ich habe nie in einem anderen Unternehmen ein Praktikum gemacht oder saß mal irgendwo am Supermarkt an der Kasse und habe einfach Geld verdient. Ne? Mhm. Sondern es war klar, du gehst im Sommer mit raus, entblätterst, Stemmle putzen und was halt so anfällt. Und im Herbst, wenn man halt gerade keine Schule ist, hat man halt geholfen, irgendwie die Trauben im Kälterhaus abzuladen und so weiter. Klar, was war dann schon natürlich fokussiert. Es prägt einen sehr, sehr stark. Aber auf der anderen Seite, klar, hat sich mir nie erschlossen, wie es irgendwie in anderen Berufen dann halt aussieht.
Ja, aber solange du ja da drin aufgehst und das so dein Traumberuf jetzt ist, ist doch alles gut, oder?
Ja, kurz nach dem Abitur habe ich mal kurz drüber nachgedacht. Also war eher meine Mutter schuld. So nach dem Motto, willst du das wirklich machen? Überleg doch mal. Aber mir ist wirklich nichts anderes eingefallen. Und von dem her bin ich direkt dann nach Geisenheim zum Studieren. Also bisher war es absolut richtig, ja.
Wie war so dein Ausbildungsweg dann insgesamt? Also Abitur, dann Geisenheim Studium?
Richtig, während der Geisenheimer Zeit und davor natürlich verschiedene Praktika über die Südpfalz, auch in Bordeaux und auch hier in Baden war ich da in verschiedenen Weingütern immer unterwegs und habe mir vieles angeschaut und habe vieles kennengelernt. Und als dann die Geisenheimer Zeit dann Richtung so berufspraktisches Semester ging, habe ich auch ein Auslandssemester noch eingelegt an der Uni in Dijon, habe ja dort auch Önologie studiert und dort auch mein Praxissemester gemacht, also war dann in Summe ein Jahr in Burgund, was mich sehr stark geprägt hat. Ich war ja vorher zu Schulzeiten schon in Bordeaux im Internat auf der Schule, also so das Frankophile steckt halt schon ganz tief drin und es war wirklich eine ganz, ganz schöne Erfahrung. Und danach hatte ich meine erste Stelle zunächst in Neuseeland, ein halbes Jahr während dem Herbst dort, dann Jahrgang 2008. Und im Winterhalbjahr, Herbsthalbjahr auf unserer Nordhalbkugel war ich dann in 2008 in Spanien. War dann auch eine tolle Herausforderung, weil ich bis dato kein Spanisch gesprochen habe. Und das war dann noch so das Zubrot, dass ich seither dann auch etwas Spanischkenntnisse habe, weil ich da in einem Dorf gelandet bin, wo man außer Spanisch gar nichts spricht.
Das ist und, am besten, gell?
Das war super, genau. Also da lernt man wirklich ganz, ganz schnell, wenn man gezwungen wird. War eine ganz, ganz tolle Erfahrung, mitten in Spanien nur Weißwein zu produzieren. Kann man sich irgendwie auch nicht so richtig als Außenstehender vorstellen. War aber eine ganz, ganz tolle Zeit, dort mit über 100 Jahre alten Reben zu arbeiten. Auch so richtige wurzelechte Büsche. Also sehr, sehr spannend, was es alles in der Weinwelt gibt. Und ich hatte dank junger Eltern natürlich auch die Gelegenheit dazu, da auch noch eine ordentliche Zeit extern zu verbringen. Und bin ja dann wieder zurück nach Deutschland, in Rheinhessen zunächst gelandet, meines Mannes wegen, und durfte dann dort in der Geschäftsstelle vom Verband Deutscher Prädikatsweingüter mehr im Eventmanagement tätig sein, Ball des Weines organisieren oder mitorganisieren, Sponsoren betreuen, war auch eine ganz neue und andere Erfahrung natürlich, aber das ist ja das Schöne an unserem Beruf, dass auch das dazugehört, ja, nicht nur Weinbergsarbeit, nicht nur Keller, sondern eben auch Marketing, Kundenkontakt, genau. Und seit
wie lange warst du da?
Ja, beim VDP war ich in Summe 3,5 Jahre, bis unsere erste Tochter auf die Welt kam. Und seit 2013 bin ich jetzt wieder richtig zu Hause. Davor schon den Spagat gemacht zwischen Rheinhessen und Kaiserstuhl. Und 2013 haben wir uns dann zum Umzug entschlossen und sind dann mit der ganzen Familie jetzt wieder ganz feste hier mitten im kleinen Kaiserstuhl.
Schön, da hast du ja schon einiges auch gesehen. Wenn du da im Ausland warst, das finde ich ja immer cool. Und weil du auch gesagt hast, dank junger Eltern, ja, da diese Möglichkeit zu haben, das finde ich immer super wertvoll. Und zu wissen, dass es daheim weitergeht und da keine große Erwartungshaltung erstmal ist, ne, sondern du gute Erfahrungen im Ausland auch sammeln konntest. Was würdest du sagen, war so dein größter Aha-Moment oder das, was dich irgendwie besonders geprägt hat, wo du auch vielleicht heute noch von zehrst?
Jede Auslandsaufenthaltserfahrung ist immer prägend und man nimmt da ganz, ganz viel mit. Die Persönlichkeit wächst natürlich, weil man erstmal auch auf sich alleine gestellt ist, ne? Also man hat die sprachlichen Herausforderungen, auch wenn man in der Schule...
Spanische Dörfer,
genau. Auch wenn man in der Schule Französisch und Englisch gelernt hat, dennoch ist es was ganz anderes, wenn du da deinen Alltag bestreiten musst dann, ne? Also natürlich, sag ich mal, das Prägendste für mich war zunächst mal die Zeit in Bordeaux, als ich mit 15 dort ins Internat kam. Und da wirklich auch meinen Alltag alleine irgendwie managen musste und dann wochenends bei Gastfamilien war, die zum Glück auch weinbegeistert waren, die dann sich gefreut haben, dass da jetzt jemand in der Familie ist, der da auch mitprobiert und so, ja. Das war natürlich enorm wertvoll und man da auch irgendwie gesellschaftlich auch dran wächst, in Summe natürlich auch. Mhm. Und das war, sag ich mal, der erste große Schritt für mich dann auch. Und dann die fortfolgenden waren dann alle gar nicht mehr so schwer, ne, weil man hatte da schon seine erste, sag ich mal, Feuertaufe hinter sich. Und dann Burgund natürlich, das war eine ganz tolle Zeit, dort auch an der Uni komplett andere Sichtweisen zu kriegen auf das Thema Wein. Ja, die behandeln dieselben Probleme zum Teil aus ganz unterschiedlicher Sichtweise, wie wir Deutschen zum Beispiel. Ne? Und das muss man schon sagen, das erweitert den Horizont halt unglaublich. Mhm. Ne? Da gibt es ein schönes Beispiel, sag ich mal, der Weinfehler UTA, also untypische Alterungsnote. Da sind wir Deutschen ja davon überzeugt, dass es eher aus dem Weinbau kommt, ne? Also eine schlechte Versorgung von der Rebe, Nährstoffmangel, vielleicht eben übertriebene Erträge auch, ja, dass die Weine da eben halt nicht in der Balance sind. Der Franzose geht da dran, dass es ein Kellerproblem sei. Ja, der glaubt wirklich, dass das eine vorzeitige Oxidation im Keller ist, die da stattfindet. Und jetzt kann man natürlich drüber streiten, wer am Schluss recht hat, aber allein die Tatsache, dass man da so wirklich das komplett unterschiedlich beurteilt und den Fehler und die Verantwortung in ganz zwei unterschiedlichen Bereichen sucht, das ist doch eigentlich eine ganz prägende, spannende Erfahrung einfach auch für mich gewesen, dass man sich da nicht zu früh immer festlegt auf irgendwas, was man denkt jetzt zu wissen, sondern wirklich auch die Sachen nochmal kritisch hinterfragt.
Ist das eigentlich mittlerweile irgendwie bewiesen, wer jetzt recht hat, oder sind da immer noch die beiden Standpunkte heute?
Ich wüsste nicht, dass in Geisenheim jetzt über irgendwie vorzeitige Oxidation im Keller gelehrt wird, und ich wüsste auch nicht, dass in Burgund es auch jetzt als Weinbauthema thematisiert wird. Ne?
Spannend.
Also ich glaube, da
vielleicht
sind
haben beide recht.
Ja, vielleicht ist eine Kombination aus beidem auch. Ne?
Ja.
Also das ist eher, ist ja das Schöne an unserer Branche auch, ne? Dass es so viele unterschiedliche Zahnräder gibt, die ineinander greifen müssen, und es da auch ganz viele unterschiedliche Gründe manchmal gibt für was nicht funktioniert oder auch was halt super gut funktioniert.
Ja, genau. Ja, aber das stelle ich mir dann echt spannend vor. Da kannst du dir dann auch so deren Erfahrungen, kannst du alles mitnehmen, kannst es für dich verwenden. Hast du da heute noch Kontakte?
Ja, selbstverständlich. Ich meine, das ist ja wirklich eigentlich das, was es ausmacht. Ne?
Ja,
das Netzwerk, die Kontakte, die persönlichen Erfahrungen, die man zusammen auch gemacht hat. Und ich habe wirklich noch in alle Richtungen Kontakt. Ne? Also das war wirklich sehr, sehr schön. Also Bordeaux natürlich immer noch, zumal mein Onkel ja dort wohnt, auch in Bordeaux, der jüngste Bruder von meinem Vater. Dann Burgund natürlich, das liegt ja hier quasi vor der Haustür. Ne? Wir haben es ja genauso nah oder weit ins Burgund wie in den Rheingau. Ne? Spielt ja jetzt keine Rolle, in welche Richtung wir fahren. Es ist gleich weit entfernt. Von dem her fühlen wir uns dem auch relativ nahe, einfach auch emotional. Und da habe ich immer noch sehr, sehr gute Freunde, auch aus der Studienzeit dort, zum Teil auch jetzt elsässische Kollegen, die mit mir dort studiert haben, die jetzt mittlerweile auch die Betriebe zu Hause übernommen haben. Da haben wir es dann natürlich noch ein bisschen näher. Da treffen wir uns auch mit den Familien mittlerweile am Sonntag mal oder so.
Ach, wie schön.
Selbst eben zu meinem alten Betrieb in Spanien habe ich sehr gute Kontakte noch. In Neuseeland fühle ich mich immer noch verbunden. Wir waren letztens in Holland mit der Familie in Urlaub, in einem Restaurant essen und haben einen Wein von von genau dem Betrieb dort auf der Weinkarte entdeckt. Nein, und haben wir den natürlich bestellt und getrunken. Ne? Also es war natürlich ein anderer Jahrgang, aber cool. War natürlich ein total tolles Erlebnis. Und
rechnest du überhaupt nicht damit, genau, wenn du nach Holland fährst.
Völlig, ja, genau. Also wir haben uns da wirklich total wieder zurückversetzt gefühlt, ne, in die Zeit, wo wir da schön dieses Land bereisen konnten und so. Und das sind diese Momente, das ist doch einfach toll.
Ja, Neuseeland war ich auch schon zum Glück. Das war echt. Dort morgen hatte ich auf meinem Desktop, da ist immer so ein Bildschirmschoner, da wechseln immer so die Bilder. Und heute Morgen waren die Milford Sounds da. Und ich so, oh, wie cool. Hast du so gesehen? Oh, schön.
Ja, aber was bei mir immer geblieben ist, bei allem, wo ich weg sein durfte und auch gerne weg war, das Zurückkommen war auch immer schön. Ja, mein Vater hatte immer Angst, dass ich nicht mehr zurückkomme, weil ich das immer so toll fand, in den anderen Ecken der Welt zu sein, ja, und was man da für Erlebnisse hat und wie toll die Landschaft ist und so. Und er hat wohl auch irgendwann zu meiner Mutter gesagt, also ich glaube, die kommt nicht mehr zurück. Ne? Aber jedes Mal, wenn ich heimkam in Kaiserstuhl, das hatte so eine Faszination auf mich, diese Landschaft. Und auch heute noch, wenn ich von der Autobahn herkomme und dann eben über einen Berg drüber muss, um zu uns in den zentralen Kaiserstuhl zu kommen, ich finde es einfach immer toll. Also es freut mich immer wieder von vorne, und ich finde, dieses Heimkommen ist genauso schön wie das Fortsein.
Ja, das ist doch ein gutes Zeichen.
Absolut, ja.
Ja, und ich finde auch, gerade jetzt, wo du so aufgezählt hast, wo du überall warst, da ist die Weinbranche schon, glaube ich, auch einzigartig, dass es diese Möglichkeiten gibt, halt wirklich über die ganze Welt hinweg da, ja, Menschen zu treffen, in Betriebe gehen zu können, da diese Kontakte knüpfen zu können. Also mir fällt jetzt nichts jetzt so Vergleichbares auf. Also das ist über die Hochschulen ja schon auch gegeben, ne, über das Netzwerk.
Also ich glaube, diese Branche, die lebt halt einfach auch davon, dass der Wein so ein verbindendes Element ist. Ne? Das ist halt einfach was Tolles. Ich kann mir das halt auch bei keinem anderen technischen Produkt vorstellen, dass man da abendelang philosophieren kann, ne? Und da sich wirklich auch so Freundschaften dann über dieses Produkt entwickeln. Und wir versuchen das natürlich jetzt auch fortzuführen und weiterzuleben. Jetzt, wenn man halt, sage ich mal, ein eigenes Weingut hat, Betriebsleiter ist, kann man natürlich nicht mehr jeden Herbst irgendwo anders hinreisen. Aber ich versuche mir jetzt halt einfach die jungen Leute zu uns zu holen, ne? Mit Praktikanten, mit Auszubildenden, dass man da einfach auch jetzt den anderen die Chance gibt, was Neues zu entdecken. Und hatte dahin bis zu dänischen Praktikanten schon das ganze Potpourri, ja, an jungen Menschen auch bei uns im Weingut. Und das wird sich jetzt im nächsten Herbst fortsetzen. Ich finde das total bereichernd, auch für mich selber dann einfach auch, wenn man die jungen Menschen sieht. Die haben zum Teil schon irgendwo anders ein Praktikum gemacht, und die sollen mir dann auch ruhig erzählen, was sie da so kennengelernt haben, was vielleicht auch unterschiedlich ist zu dem, wie wir es machen. Ich gebe auch da total gern mein Wissen dann auch weiter. Weil du kannst ja im Prinzip beim Weinbau alles erzählen, was du machst. Der andere kann alles nachmachen und trotzdem schmeckt es bei dem dann anders. Es wird ja nie gleich. Also du kannst wirklich kein Rezept einfach so nachkochen bei uns.
Das ist gut, ja.
Und von dem her habe ich da überhaupt keine Ängste. Und das ist für mich so ein bisschen die Möglichkeit, auch meine eigene internationale Erfahrung jetzt einfach weiterzuführen auf diese Art und Weise, obwohl ich jetzt quasi meine Wurzeln fest im Kaiserstuhl halt habe.
Ja, das ist ja cool. Läuft das über eine Agentur oder über die Hochschulen, oder wie machst du das, oder wie kommen die Leute an dich?
Ganz unterschiedlich, je nach Jahrgang auch. Klar, wir sind Kooperationsbetrieb sowohl vom Campus Neustadt als auch natürlich von meiner Heimathochschule in Geisenheim. Klar, nehmen wir da immer die Studenten gerne bei uns auf. Die bekommen auch unsere Adressen über die Hochschulen, wenn die da eben auf der Suche sind. Und dann arbeite ich natürlich auch mit der Plattform Winejobs zusammen, wo man ja auch als BDO-Mitglied vom Bund Deutscher Önologen da ganz unkompliziert Inserate schalten kann.
Ah, okay. Und machst du dann Praktikums?
Genau, da stelle ich halt unsere Praktikaplätze einfach rein. Ja. Und das ist mittlerweile eine Plattform, die ist enorm frequentiert. Also wenn du da was reinstellst, zum richtigen Zeitpunkt, sage ich mal, wenn die Leute so dran denken, oh, jetzt könnte ich mich mal um das nächste Praktikum im Herbst bemühen. Das ist sicherlich nicht im Januar oder Februar, da denken die Jungen alle noch nicht an den Herbst, ja, aber so im Mai, Juni merken sie dann trotzdem, oh, es könnte mal wieder Herbst werden. Und wenn du da mit so einem Inserat kommst, dann kriegst du auch entsprechende Bewerbungen. Also das ist echt ganz spannend, ja.
Finde ich cool. Und wo kam die jetzt her? Was aus Dänemark hast du gesagt? Wie ist mit Übersee? Kommen da auch, melden sich da auch welche? Ist jetzt gerade schwierig wahrscheinlich mit Corona, oder?
Übersee habe ich jetzt gerade eine Bewerbung aus Indien auf dem Tisch liegen, wo ich noch ein bisschen skeptisch bin, ob das tatsächlich realisiert werden kann unter den aktuellen Bedingungen. Mich würde es natürlich für den jungen Mann sehr freuen, wenn das geht, aber das ist momentan noch mit einigen Hürden verbunden, dass es überhaupt klappen kann. Ja. Ansonsten habe ich natürlich auch deutsche Praktikanten bisher ganz viele gehabt, aber nicht immer nur die ganz klassischen, sage ich mal, von den Hochschulen. Ich habe auch zum Teil Weinhändler von mir, die junge Menschen halt als Weinfachberater ausbilden und die denen auch mal 4-5 Wochen im Herbst freigeben, damit die mal in so einem Weingut dann auch mitarbeiten können, ganz aktiv. Und dann kommen natürlich junge Menschen aus Hannover, aus Hamburg, aus Bremen, die noch nie in ihrem Leben einen Rebstock gesehen haben und sind da total fasziniert und haben natürlich dann auch eine ganz andere Begeisterung für das Produkt, wenn sie dann zurückkommen. Ne, können sie die Leute natürlich viel besser beraten, wenn du da am Regal stehst, wie zuvor, ne, wenn man das selber noch nie so richtig miterlebt hat, wie sowas tatsächlich entsteht.
Ja, super. Das ist eine ganz besondere Bindung dann auch, ne? Du hast vorhin erzählt, oder ich wusste das ja auch, dass du der Liebe wegen da mal eine kurze Stippvisite in Rheinhessen hattest, beim VDP warst. Ich finde es ja cool, dass du dann es geschafft hast, irgendwie deinen Mann zu dir den Kaiserstuhl mitzunehmen. Wie hast du das gemacht? Er kommt ja hier aus dem schönen Rheinhessen. Es ist also auch wunderbar bei uns am Kaiserstuhl natürlich auch. War es einfach, ihn davon zu überzeugen oder wie lief das damals?
Naja, das ist natürlich ein längerer Prozess sozusagen. Ja, ich denke, jeder, der aus der Weinbranche kommt, ist zunächst mal mit seiner Heimat verwurzelt, wie unsere Reben natürlich auch. Ja, also da kann man da schönes schon wirklich Bild, das eins zu eins übertragen, genau. Und da er ja auch aus einer Winzerfamilie stammt und wir uns in Geisenheim auf der größten Heiratsbörse für Winzer kennengelernt haben, sozusagen, ja, war das natürlich am Anfang gar nicht so vorgezeichnet. Ne? Für mich war es zwar immer schon im Herzen klar, ich möchte wieder an den Kaiserstuhl, aber das kann man natürlich dann seinem frisch gebackenen verlobten Partner, wie auch immer, nicht gerade so diktieren. Und von dem her, haben wir das einfach mal so auf uns zukommen lassen, ja, wie man als junger Mensch einfach dann auch mal so locker an so eine Sache rangeht. Und ich war natürlich dann erstmal auch total bereit, Rheinhessen kennenzulernen, bin auch total dankbar. Da sind ja auch wirklich schöne Freundschaften draus entstanden. Ich wollte
gerade sagen, wir haben dich ja gut aufgenommen hier.
Absolut, so. Also genau, auch die Regionalgruppe von Vinissima war da sehr hilfreich, ne, dass man da als Partnerin erstmal auch Fuß gefasst hat. Das war wirklich eine schöne Zeit. Und es hat sich dann mit der Zeit einfach so rauskristallisiert, dass der Kaiserstuhl vielleicht dann doch eher unsere langfristige Heimat werden kann. Ich bin ja zunächst mal viel gependelt, mit der ersten Tochter dann noch im Gepäck, der Katharina, die da fleißig dann als Kleinkind mit mir mitgefahren ist, die A5 rauf und runter. Oh ja. Der Christian wurde halt auch im elterlichen Betrieb schon deutlich mehr gebraucht als ich. Von dem her war klar, wir machen das erstmal in die Richtung. Und dann hat sich aber mit der Zeit einfach auch gezeigt, dass vielleicht der Kaiserstuhl für uns beide eine größere Anziehungskraft hat. Das war so eine Gemeinschaftsentscheidung, ne? Das kann nicht einer entscheiden und wir hätten auch den Spagat vielleicht noch eine Zeit lang weitergemacht, aber am Schluss waren es dann so kleinere Geschichten, die wir dann einfach zum Anlass genommen haben, dass es vielleicht doch besser ist, man konzentriert sich auf einen Standort. Mhm. Der Christian hatte dann auch das große Glück, dass er halt hier auch wirklich gleich Fuß gefasst hat und einen tollen Job gefunden hat. Es war für uns klar, dass er erstmal nicht bei uns hier im Weingut einsteigt, weil wir brauchen halt auch ein paar Indianer und nicht nur Häuptlinge. Und der Übergang von einer Generation zur anderen ist ja schon, eine Herausforderung genug, wenn ein Familienmitglied da ist, aber wenn gleich dann so noch der Partner mit dazukommt und so, dann wird es ja ungleich schwieriger oder herausfordernder. Und so hat er mittlerweile hier ganz gut Fuß gefasst, lernt fleißig Alemannisch, aber ist da ganz talentiert. Also von dem her fühlen wir uns mittlerweile ganz wohl. Und die Schön. Magdalena, unsere zweite Tochter, ist ja dann auch in Freiburg auf die Welt gekommen. Auch da haben wir jetzt den Spagat in der Familie. Eine in Mainz, eine in Freiburg. Also das passt dann schon.
Sehr gut. Ja, cool. Ja, zu deinem Business jetzt, zu deinem, eurem Weingut. Da würde mich mal interessieren, wie ihr da strukturiert seid. Also du bist da mit deinen Eltern.
Ja, richtig.
Wer macht da was? Was sind deine Aufgaben? Kann man das so überhaupt trennen? Erzähl da mal, wie ihr das bewältigt, so den Betriebsalltag.
Also bei uns auf dem Hof sind es momentan 4 Generationen. 2 davon arbeiten. So kann man sich das vorstellen. Also meine Großeltern, die schauen da wohlwollend zu mittlerweile. Und dann sind es eben meine Eltern, die aktiv aktuell auch mit dabei sind. Dann ist meine Wenigkeit und unsere Kinder natürlich, ne, auf dem Hof dann immer mit herumspringend. Mhm. Und meine Eltern und ich, wir teilen uns, sage ich jetzt mal, diese ganzen Aufgaben. Wir haben zusätzlich noch Festangestellte. Unser Betrieb ist jetzt 16 Hektar groß. Im zentralen Kaiserstuhl mit über der Hälfte in kleinen Vulkanterrassen, was, sage ich mal, sehr aufwendig zu bewirtschaften ist. Zumal wir da auch sehr naturnah und ökologisch arbeiten, viel mit Handarbeit, sehr qualitätsorientiert. Also brauchen wir da schon noch Unterstützung. Ne? Wir sind zwar eine große Familie, aber das reicht nicht ganz aus.
Ja.
Und es war für meinen Vater und für mich schon immer klar, dass wir keine klaren Bereiche so trennen wollen. Denn einen richtig guten Wein zu machen, das fängt im Weinberg an und es hört beim Kunden auf. Und wir wollten da nie dazwischen, dass dann Bruch entsteht. So nach dem Motto, du machst nur die Reben und redest mir dann nicht rein und so und ich dafür den Keller und da will ich auch nicht, dass du mitdiskutierst. Also das war für uns nicht so das Verständnis, wie wir das Ganze leben, ja, dass wirklich ein Wein von der Neuanlage eines Weinbergs bis zur Auswahl der richtigen Flasche und Verschluss, das ist für uns eine Einheit, das ist eine Persönlichkeit. Ne? Du teilst ja auch die Erziehung der Kinder nicht zwischen Mama und Papa einfach dann auf und sagst, der eine ist für den Sportunterricht zuständig und der andere fürs Musikinstrument und du bringst ihm Benimmregeln am Tisch bei und der andere kümmert sich aber darum, dass er dann lernt, die Spülmaschine einzuräumen. Ne? Also das, man muss ja da schon irgendwie so eine Linie reinbringen und ich vergleiche es immer gern mit Kindern, weil für uns sind die Weine Persönlichkeiten, ja, die wir fördern und die wir in die Flasche bringen wollen. Und natürlich hat jeder von uns Talente, ja, und Schwerpunkte, was er einfach auch besser kann. Und bei meinem Vater ist es ganz klar, dass er viel besser Traktor fahren kann als ich, ja, hat er viel mehr Routine drin und hat auch das pflanzenbauliche Verständnis enorm sich angereichert und seitdem ich im Betrieb bin, beschäftigt er sich sehr intensiv mit Biodynamie, mit Pflanzenstärkung, mit Bodenleben, mit allem, was da drumherum ist. Er geht in alle möglichen Kurse, lässt sich von mir da immer für Fortbildungen freistellen, aber ich finde es auch sensationell, weil er bringt da so viel Schwung da auch mit wieder, sodass man da gar nicht das Gefühl hat, dass er eigentlich nächstes Jahr in Rente gehen will, ja, obwohl er das als entsprechende Alter dann erreichen wird. Und von dem her, Weinbau ist natürlich Schwerpunkt von meinem Vater. Wenn es jetzt aber darum geht, was wir neu anpflanzen, dann ist es meine Sache, weil ich muss ja noch deutlich länger damit leben, wenn ich jetzt irgendeine exotische Rebsorte anpflanzen möchte oder so. Ne? Also von dem her gibt es da keine klare Trennung. Im Keller ist es durchaus mein Schwerpunkt. Ich habe ja da noch einen Mitarbeiter, der sehr stark involviert ist und das Tagesgeschäft dann auch da macht. Aber so die meisten Entscheidungen treffe da schon ich. Ja, allein wenn es nur an die Holzfassauswahl geht, jetzt dann wieder für den Herbst und so weiter, da redet mein Vater mir eigentlich gar nicht mit rein. Aber wenn wir dann wieder Weinproben machen, wenn es ans Küvettieren geht, an die Fässer leer machen, schaffen es alle in die entsprechende Liga, für die sie mal vorgesehen waren, da ist mein Vater natürlich, hat er genauso viel Mitspracherecht wie ich auch. Ja,
ja,
am Schluss muss es manchmal einer entscheiden, aber wir sind immer ein etwas größerer Kreis, wo wir miteinander diskutieren und da um die beste Variante dann auch ringen, ja, zum Teil. Wenn es die Vermarktung geht, klar, ich mache das Technische, ich bereite alles vor, bin dafür verantwortlich, dass der Online-Shop funktioniert, dass die Preislisten pünktlich gedruckt werden und so weiter. Mein Vater macht aber genauso gern Weinproben bei uns, ja, wenn Kunden auf dem Hof sind und übernimmt die Gruppen und teilen wir uns auf. Und so weiter, genau. Meine Mutter ist die gute Seele, ist das absolute Rückgrat, ohne die wären wir völlig lost. Ja, also das ist absolut natürlich unser Dreh- und Angelpunkt im Büro, im Familienleben. Ohne die wird es nicht funktionieren. Das ist eins, was sicher ist, und die macht da ganz, ganz viel im Hintergrund. Und wenn bei uns die Kunden anrufen, haben sie meistens meine Mutter am Telefon. Also das ist eigentlich die Person bei uns, die den größten Kundenkontakt im Alltag auch hat. Ja, ist für die Auftragsabwicklung zuständig. Also so das Ganze drumherum, was einfach flutschen muss und was man oftmals viel zu sehr unterschätzt.
Ja, cool. Ja, und ich muss auch sagen, also ich habe das bei euch schon immer sehr harmonisch empfunden. Also so ein Umgang auch miteinander. Oder gibt es da, kann es auch mal Reibungspunkte geben? Weil wenn du sagst, ja, jeder ist irgendwie in dem ganzen Prozess involviert, da gehört ja auch dazu, dass man gescheit miteinander arbeiten kann auch, dass das funktioniert. Und den Eindruck habe ich bei euch absolut. Das ist wahrscheinlich eine Grundvoraussetzung, gell?
Ja klar, also es darf natürlich nicht Friede, Freude, Eierkuchen sein, weil sonst entsteht irgendein Mittelmaß und dann lullt man sich so ein gegenseitig und beglückwünscht sich für Sachen, die eigentlich gar nicht groß der Rede wert sind. Also da muss man schon auch irgendwie den inneren Drang haben, immer weiter vorankommen zu wollen. Ja? Was wir aber bei uns haben, und das ist natürlich auch meinen Eltern geschuldet, wir haben eine super gute Diskussionskultur bei uns. In der Familie, ob das jetzt um Weinbau geht oder um ganz andere familiäre Themen, das ist wirklich für uns die größte Bereicherung eigentlich, ne? Dass wir wirklich super, auch ja, intensiv diskutieren können, jeder auch seine Meinung ganz deutlich äußern darf und wir hinterher nie nachtragend sind. Ja? Also da können die Fetzen fliegen und danach wird einfach eine gute Flasche Wein aufgemacht. Und so stelle ich mir das auch vor. Natürlich, klar, der gehört immer dazu, auf jeden Fall. Aber man muss da wirklich auch hart diskutieren können in der Sache, aber immer menschlich korrekt bleiben und wertschätzend vor allen Dingen. Und das haben wir von unseren Eltern gelernt. Und das ist für uns die Grundlage, dass das einfach auch so gut funktioniert. Und nach außen wirkt es dann immer, sag ich mal, ausgeglichen, ja, und harmonisch.
Ja, da gibt es auch andere Fälle, ja. Aber was würdest du denn da jetzt so als Tipp geben? Ich meine, du sagst jetzt, ihr habt das von euren Eltern gelernt. Wird das von Generation zu Generation weitergegeben, vorgelebt, wenn das jemand gar nicht kann? Oder wenn man, also gerade im, also ich nenne es jetzt mal wirklich Generationenkonflikt, sind wir mal ehrlich, gibt es in ganz vielen Betrieben. Ja, was gibt es denn da für eine Lösung, wenn da eine Partei das gar nicht kann? Sagen wir es mal so.
Also wenn eine Partei das gar nicht kann, ist natürlich immer schwierig, das ist ja, ja klar. Aber meistens liegt es ja an beiden Seiten und wir haben das auch schon erlebt, ne, an anderer Stelle und ich weiß da ganz genau, wie es dazugehen kann und es liegt immer an beiden Seiten. Das muss man immer auch anerkennen, auch als junger Mensch, wenn man kommt und meint, die Älteren sind da nicht bereit für Veränderungen und die blockieren alles und so. Es liegt aber auch vielleicht an dir selber, dass du da reinkommst mit einer Wahnsinns-Euphorie und es nicht schaffst, die Eltern auch mitzunehmen zum Teil, ne? Und da kommt für mich ein Punkt rein und das ist für mich Wertschätzung. Man muss auch den anderen wertschätzen. Man muss auch wertschätzen, was vorher auch in dem Betrieb geleistet worden ist, was gemacht worden ist, unter ganz unterschiedlichen Bedingungen auch, ja. Also man muss manchmal sehen, unter welchen Bedingungen solche Betriebe überhaupt erst aufgebaut worden sind und wie die groß geworden sind oder zu dem jetzt geworden sind, wie man es als junger Mensch jetzt vorfindet. Ja? Und da eine Anerkennung zu haben und eine Wertschätzung auch den Menschen gegenüber, die da quasi jetzt schon großen Einsatz gebracht haben, das ist für mich erstmal die Grundlage. Und das andere ist natürlich auch der Appell an die etwas Älteren, dann die sogenannten Übergeber, dass die natürlich auch Vertrauen haben müssen in die junge Generation. Immerhin haben sie die ja in die Ausbildung geschickt und unterstützt und Schulbildung unterstützt und so weiter. Dann müssen sie ja eigentlich auch Vertrauen in sich selber haben, dass sie den Kindern das Richtige erzählt haben, auf den Weg gegeben haben und dass das jetzt fruchtet und dass da vielleicht auch wirklich ganz viel Gutes dabei rauskommen kann. Also ich denke, die zwei Faktoren müssen aufeinandertreffen. Das Wertschätzende von der jungen Generation der Älteren gegenüber und das Vertrauen von der Älteren in die jüngere Generation. Und dann kann es funktionieren. Aber es ist natürlich nicht nur ein Arbeitsplatz, um den es geht. Es geht ja auch um Altersvorsorge, ja. Es geht ja auch um ganz andere Dinge, um Familiengeschichte und so weiter, ne? Und das sind so emotionale Faktoren, die kannst du oftmals gar nicht vorhersehen, was da dann plötzlich aufbricht oder hochkocht. Und ich glaube, da ist es ganz, ganz wichtig, dass man offen miteinander drüber sprechen kann. Weil wenn das erstmal sich hochgestaut hat, sozusagen aufgestaut, und dann der Topf überläuft, dann ist es manchmal sehr, sehr schwierig, das Ganze wieder einzufangen.
Ja, da gebe ich dir recht. Gerade wenn es emotional wird, dann...
Ja, emotional soll es eigentlich nur bei einer Flasche Wein werden, ja.
Und, also trinkt mehr.
Genau, ja, nee, da darf dann die Begeisterung rübersprühen und die Leidenschaft und so weiter. Und sag ich mal, diese Rahmenbedingungen, die halt dazu gehören, so ein Unternehmen zu führen und auch an die nächste Generation zu übergeben, die sollte man doch eher nüchterner angehen.
Das ist so, ja, da hast du recht. Das war jetzt als Spaß gemeint, genau. Ja, aber es ist ein ganz, ganz krasses Thema. Hatte ich schon öfter mit meinen Interviewpartnerinnen. Das ist auch in jeder Familie ein bisschen anders. Und deswegen finde ich es umso schöner, dass du auch wertschätzend sagst, wir haben da eine gute Diskussionskultur einfach auch übermittelt bekommen. Und diese Werte habt ihr einfach schon quasi seit Kindheit an. Das ist viel, viel wert auf jeden Fall.
Ja, das stimmt.
Wenn du dir jetzt so deine Lieblingsarbeit aussuchen könntest, was wären das? Gibt es das? Oder schätzt du diese Vielfalt, die dein Job mit sich bringt?
Ja, also genau das ist es im Prinzip, diese Abwechslung, dass nicht jeder Tag gleich ist. Ne? Also ich glaube, als Lieblingsarbeit würde niemand Büro sagen, ja, also irgendwie hier, da sitzen wir alle viel.
Buchhaltung.
Genau, nee, die habe ich ausgesourced, also das ist gar nicht meins. Nein, also da sitzen wir alle viel zu viel und deswegen nein, das wäre es auf gar keinen Fall. Ich bin sowohl gerne draußen in den Reben, also im Herbst siehst du mich fast nur draußen, weil ich das so toll finde, dann auch zu sehen, wie es wirklich dann tatsächlich aussieht, auch die Trauben und so. Im Sommer komme ich dank der vielen Verwaltungsarbeit, die wir machen müssen, nicht so sehr raus. Das tut mir manchmal echt leid auch. Und dann im Keller bin ich auch total gern überall dabei und freue mich manchmal richtig, wenn ich wieder dazu komme, halt auch mal einen Tank wieder sauber zu machen, ne? So ganz banale Dinge. Aber das macht mir mega viel Spaß einfach auch und dann mit den Holzfässern zu arbeiten und so. Also es ist diese Vielfalt, auch die Veranstaltungen, auch die Kundenbesuche, auf eine Messe zu fahren, ob das im In- oder Ausland ist, also es ist wirklich dieser Mix und ich sage es immer meinen Winzerlehrlingen und ich habe manchmal auch die ganzen Klassen da für verschiedene Tage, so überbetriebliche Ausbildung. Ich sage, ich kenne keinen anderen Beruf, wo das so vielfältig ist, wo man so viele unterschiedliche Aufgabestellungen an einem Tag erleben kann, wo man auch das in der Woche sich so unterschiedlich zusammenstellen kann, wo man aufs Wetter reagieren muss, manchmal auch möchte. Das ist wirklich phänomenal im Weinbau und im Winzerleben sozusagen. Und das ist das Schöne. Und deswegen mache ich es auch so gern.
Sehr gut. Vorhin haben wir es schon mal ganz kurz angerissen. Wie ist es jetzt im Moment bei euch mit der Betriebsübernahme, Übergabe? Habt ihr das schon geklärt? Ich habe auf der Homepage gesehen, da stehen noch zwei Männernamen in der Firmierung. Dein Papa als Geschäftsführer, ist das in Planung? Wie weit seid ihr da? Weil du vorhin schon mal gesagt hast, dein Papa geht bald eigentlich offiziell in Rente. Das ist ja auch so ein Stichtag.
Absolut.
Wie habt ihr das vor? Oder
wir haben im Prinzip so einen fließenden Übergang geplant und haben das jetzt im Prinzip aber eher pragmatisch auch gelöst, dann was das rein Rechtliche anbelangt. Zunächst haben wir überlegt, machen wir erstmal irgendwie eine Firma mit 50-50 und so weiter. Jetzt haben wir aber aufgrund der dann doch schon fortgeschrittenen Zeit beschlossen, wir lassen es jetzt erstmal so, wie es ist. Aktuell bin ich offiziell Angestellte im Betrieb von meinen Eltern und mein Vater erreicht nächstes Jahr, ich glaube im September 2022, dann das Rentenalter und übergibt dann in einem Rutsch einfach komplett an mich. Und das ist auch soweit in trockenen Tüchern und da sind wir uns alle einig und das ist eigentlich auch ein beruhigendes Gefühl, dass man einfach weiß, da ist dann ein Stichtag definiert und dann geht alles an mich über. Also ich sage jetzt mal Jahreswechsel 2022, 2023 wird es dann stattfinden, dass wir da einen klaren Schnitt dann auch haben Und ja, ich denke mal, mein Vater hat dann nach wie vor Lust, noch ein bisschen das zu tun, was ihm Spaß macht. Und da freue ich mich auch drauf, dass er mit an Bord bleibt. Meine Mutter ist ja noch ein bisschen jünger, die wird dann auf jeden Fall auch mit weitermachen. Also ich sage mal, nach außen hin wird man da gar nicht viel merken. Zumal wir uns auch entschlossen haben, den Firmennamen nicht zu ändern. Unser Weingut heißt ja offiziell Gregor und Thomas Schätzle. Der Gregor ist mein Großvater, der Thomas mein Vater. Die haben 82 das Weingut wieder gegründet, nachdem es nach einer Erbteilung zerschlagen wurde. Und das war eine Riesenleistung von meinen Großeltern, beide natürlich. Ja, die Frauen sind leider da nicht im Firmennamen mit drin, aber waren eine ganz, ganz wichtige Kraft natürlich auch, in dem Fall meine Oma. Und da sind wir sehr stolz drauf, dass es wieder geklappt hat, dass wir da wirklich auch ja wieder eine richtig tolle Basis für die Zukunft jetzt dastehen haben. Und von dem her haben wir auch gesagt, wir sind halt eben genau dieses Weingut Schätzle mit Gregor und Thomas und nehmen da vielleicht auch ein bisschen das Burgund als Vorbild. Da werden die Firmennamen auch nicht geändert. Ja, da heißen mittlerweile die Inhaber ganz anders und das Weingut heißt aber immer noch François irgendwas und den François gibt es schon lange nicht mehr, aber das ist einfach der Name von der Firma und fertig. Ne?
Könntest jetzt noch Franziska einbauen.
Ja, könntest du auch machen, du könntest es jetzt noch komplizierter machen. Ich sag mal, die Ortsansässigen hier im Kaiserstuhl, die wissen, dass es mehrere Weingüterschätzle gibt, die alle aus dieser Erbteilung entstanden sind, muss man sagen. Also waren alles ganz fleißige Geschwister von meinem Großvater und wenn ich da jetzt mit noch einem neuen Vornamen kommen würde, ich glaube, es würde für mehr Verwirrung sorgen, dass es der Sache dann auch hilft.
Selbstverständlich.
Und ich sage mal so, bei einem anderen Konzern würdest du ja auch nie auf die Idee kommen, dass mit einem Geschäftsführerwechsel oder so, Vorstandswechsel, da irgendwie der Name geändert werden würde. Und ich finde es so, passt es einfach für uns, ist es ganz stimmig. Und ich sage mal, auf dem Etikett und so steht ja überall einfach Weingut Schätzle drauf und das sind wir und das passt, glaube ich, für alle schon. Beteiligten so.
Ja, und das ist ja die Hauptsache, ja, dass es für dich dann auch passt, wenn du es übernimmst. Und
ja, natürlich, klar. Also ich bin ja schon ganz froh, dass ich meinen Familiennamen in unserer Familie quasi durchgesetzt habe, ne, dass mein Mann den angenommen hat. Von dem her denke ich, ist es, glaube ich, ganz klar, dass die Franziska Schätzle auch zum Weingut Schätzle gehört. Also ja, das ist doch eigentlich eine ganz einfache Logik.
Sehr gut, sehr gut. Wenn du jetzt, also du hast gesagt, das ist alles in trockenen Tüchern, habt ihr euch da irgendwie beraten lassen oder kannst du da vielleicht noch irgendwelche Tipps oder Ratschläge rausgeben an andere Betriebsnachfolgerinnen, auf was sie da achten sollten, was ihr richtig gemacht habt, was du auch immer wieder so machen würdest?
Rechtzeitig anfangen.
Das ist rechtzeitig.
Das ist für mich das größte A und O. Also wenn man sich jetzt überlegt, wir sind jetzt schon 8 Jahre damit zugange. Oh, wow. Ne? Also wenn man sich überlegt, ich kam 2013 zurück in Kaiserstuhl und es war ja dann klar, der Vater ist schon Mitte 50. Tendenziell wird ja keiner von uns jünger. Es geht ja immer vorwärts, weiter nach oben. Sich da dann schon Gedanken zu machen, war durchaus die richtige Entscheidung. Sich das zu überlegen, wie kann das funktionieren, was wollen wir denn eigentlich, ja, wer hat welche Ansprüche, in welchem Rahmen soll das stattfinden, was macht man mit Geschwistern, die da sind, ja, also ich meine, das Thema ist ja auch da, man muss sich auch mit den anderen Erben auseinandersetzen und es ist ja auch was, wir haben ja dafür eigentlich gar keine Zeit, ja, wir haben ja, unser Tag ist ja voll. Ne? Also man ist ja von morgens bis abends hat man was zu tun in so einem Weingut. Das heißt, man muss sich ja immer wieder auch Zeit dafür nehmen, miteinander genau darüber zu sprechen. Dann mal wieder jeder, dass er seine eigenen Gedanken zusammenfassen kann. Und das macht man ja auch nicht gerade so zwischendurch und nebenher, sondern da muss man sich auch mal einen Sonntag hinhocken in aller Ruhe. Und allein nur diese Zeit dafür zu finden, die ist ja in unserem Alltag auch nicht immer so gerade vorhanden. Und das ist die größte Herausforderung in meinen Augen, dass man da wirklich sich diese Zeit auch nehmen kann. Und deswegen rechtzeitig anfangen, weil es vergehen dann zwischen so zwei Gesprächen durchaus auch mal Monate. Ja, weil man einfach nicht mehr zueinander findet. Der eine ist in Amsterdam auf einer Präsentation, der nächste muss irgendwie die Reben spritzen und so weiter und so fort. Ja, dann sind Kinder noch vorhanden, die wollen die Mama natürlich auch irgendwann mal sehen am Wochenende. Und das ist wirklich, glaube ich, einfach für mich das, was ich jetzt im Rückblick sagen kann, rechtzeitig darüber anfangen zu sprechen. dass man auch wirklich die Vorstellungen von jedem Einzelnen auch ein bisschen abklopfen kann. Wir waren auch dann zum Teil auch bei der IHK mal, weil wir auch eine GmbH haben, sind wir da automatisch auch Mitglied. Die bieten ja auch solche Beratungen an. Wir waren da bei Veranstaltungen. Ich habe in Geisenheim mal was mitgemacht, auch vom Herr Göbel, der da was initiiert hat. Vinissima bietet ja da auch was an, wo man da auch immer mal wieder in unterschiedlichsten Runden mal drüber spricht und immer wieder auch neue Ideen mitnimmt. Wir hatten jetzt keine klassische Beratung in dem Sinn, die rein auf unseren Betrieb fokussiert war. Wir haben aber das ganze Thema auch schon relativ früh sowohl mit unserem Steuerberater als auch mit unserem Rechtsanwalt besprochen. Und haben auch von denen immer wieder ganz unterschiedlichen Input bekommen und haben das dann für uns selber wie so ein Puzzle zusammengesetzt.
Ja, cool. Was optimal dann für euch erschien.
Genau, aber ich glaube wirklich auch der Steuerberater und der Rechtsanwalt, wenn die, sage ich mal, in solchen Themen bewandert sind, sind es nicht alle, haben wir auch festgestellt, aber wir haben da Glück, dass gerade die zwei Personen da wirklich als sehr gute Berater in Frage kamen. Und da denke ich, sind erste Gespräche durchaus ganz sinnvoll.
Ja, das sind doch dann ganz gute Tipps für welche, die das noch vor sich haben.
Absolut, ja, das kommt ja ständig. Ja, also ja, immer wieder. Ist ja auch ein wiederkehrendes Problem sozusagen. So, ne? Also erst bist du Übernehmerin und plötzlich Übergeberin. Ne? Das ist manchmal schneller, als man denkt. Ja,
ja klar.
Und von dem her denke ich, wirklich da rechtzeitig einfach da auch das Netzwerk aufbauen und die Fragen stellen.
Ja, da haben viele, glaube ich, dann immer so Hemmungen dann auch vielleicht. Ne? Das ist so noch, wirkt immer noch so, ja, ist ja noch Zeit. Ne? Ich glaube, das ist so oft das Problem, dass man so vor sich her schiebt und auf einmal so, oh, ja, wie machen wir es denn?
Ja, das stimmt.
Ja, aber das, ja. Also rechtzeitig anfangen. Sehr schön. Vorhin hast du schon mal auch von euren beiden Kindern erzählt. Ihr wohnt auch, also wie alt sind die beiden jetzt?
Die sind jetzt 9 und 7, also dritte und erste Klasse, ja.
Ja, schön. Und ihr wohnt ja auch ein paar Meter weg vom Weingut, gell?
Das genau, so, also in unmittelbarer Sichtweite sozusagen.
Genau. Aber hast du, du hast ja vorhin dann gesagt, die Mädels, die sind da auch mit auf dem Weingut, der Christian geht auch noch arbeiten. Wie würdest du sagen, organisiert man das am besten? Hast du da irgendwelche Ratschläge? Schafft ihr das immer? Oder ist es auch manchmal das ganz normale Chaos, wie man das so kennt in Familienbetrieben? Irgendwie klappt es dann? Oder hast du da eine gewisse Struktur, die du verraten kannst?
Also was bei uns sicherlich eine große Hilfe ist, ist, dass bei uns trotz sehr ländlicher Struktur die Grundschule eine Ganztagsbetreuung anbietet. Zumindest 4 Tage die Woche. Das ist natürlich enorm hilfreich, ja, dass da auch zum Teil die entsprechenden Hobbys schon stattfinden können. Das ist auch super. Ich kann mich daran erinnern, dass meine Mutter, glaube ich, mit uns ständig nachmittags on Tour war für irgendwelche Instrumentalunterrichte und Sportveranstaltungen und Sonstiges. Also das ist für uns eine große Erleichterung, da dann halt eben bis 4:30 einfach auch entsprechend die Kinder versorgt sind, ja, und dann einfach auch halt Arbeitszeit ist. Absolut. Also kann ich nur ein großes Dankeschön und Lob aussprechen hier an alle, die es organisieren, ja, und so. Das ist wirklich super. Und dann geht's halt im Großfamilienverbund, ja. Natürlich könnten wir, mein Mann und ich, das Arbeitspensum, was wir so aktuell machen, in einem reinen, normalen Angestelltenverhältnis mit Kindern nicht unbedingt so leisten. Ne? Wenn man da wirklich so eine klassische Präsenzjob nehmen würde, was jetzt ja mittlerweile auch ein bisschen außer Mode gekommen ist zum Glück, aber wenn man das so wirklich runterbricht auf dieses klassische Jobmodell, wie man es noch vor 3-4 Jahren hatten, dann wäre es wahrscheinlich gar nicht so machbar, dass beide Elternteile fulltime und noch mehr arbeiten. Als Selbstständiger bist du ja doch noch ein bisschen mehr eingespannt. Das geht halt wirklich durch diesen Großfamilienverbund. Ne? Dann dürfen sie mal bei der Uroma ein Eis essen und spielen halt einfach auf dem Weingutshof. Sie entwickeln natürlich dadurch auch eine entsprechende Selbstständigkeit. Und auf der anderen Seite musst du dich aber auch dran gewöhnen, dass du kein Kundentelefonat in aller Ruhe führen kannst. Es kann halt immer wieder sein, dass die Bürotür aufgeht und dein Kind reinkommt, Mama! Und das ist aber ein Familienbetrieb. Ja? Ja. Deswegen bestellen ja die Kunden auch bei uns den Wein und nicht bei irgendeiner großen anonymen Kellerei. Das gehört halt dazu. Und da muss man, glaube ich, einfach auch die Festigkeit besitzen und das dann halt einfach auch ertragen können.
Absolut. Ja, das ist doch schön. Und jetzt so zwischen dir und Christian, habt ihr da so bestimmte Absprachen oder alles, wie es anfällt? Jede kümmert sich. Ja, oder habt ihr ein klassisches Rollenmodell? Ich kann es mir fast nicht vorstellen, aber keine Ahnung. Ich finde das immer spannend. Ja, also ich meine, das ist ja auch so ein Veränderungsprozess, der jetzt so stattfindet.
Klar ist es natürlich dann auch im Fluss. Ich würde jetzt mal sagen, dass meine Kochkünste deutlich größer sind als die meines Mannes. Deswegen fällt der Part meistens mir zu. So viel zum klassischen Rollenverständnis. Bei allem anderen ist der Christian wirklich auch ein extrem moderner Mann. Und macht da genauso viel im Haushalt wie ich auch, sodass das sich eigentlich wirklich auf beide verteilt, sodass wir das eigentlich ganz gut wuppen können. Auch, sag ich mal, was mit den Kindern anbelangt. Wir haben da auch mittlerweile dank digitalem Zeitalter auch wirklich ganz gut organisierte Kalender, damit wir uns da nichts mehr durch die Lappen
gehen. Erzähl mal, was nutzt ihr da? Hast du da?
Wir nehmen einfach Outlook und schicken uns die Termine hin und her und so weiter. Okay. Und das funktioniert eigentlich ganz gut, also muss ich sagen, ne? Weil wir dann nicht nochmal eine dritte Plattform aufmachen wollten, die wir dann nochmal separat pflegen müssen, weil von unseren beiden Unternehmen her läuft eh alles im Outlook-Kalender und dann müssen wir es halt privat da auch immer mit reinnehmen. Ja, so perfekt. Und das ist super, das funktioniert sehr, sehr gut. Und ich habe mittlerweile das Glück, dass er nicht ganz so früh anfangen muss, sprich halt zu Hause ist, bis die Kinder in die Schule gehen. Das ist dann auch schon mal eine Entlastung für mich, dann kann ich früher anfangen. Das ist dann für mich die effektivste Arbeitszeit sozusagen und dafür decke ich dann halt die Zeit am späten Nachmittag, wenn die Kinder dann schon zu Hause sind. Ja. Und am Wochenende, wenn ich Veranstaltungen im Weingut habe, dann ist er zu Hause mit den Kindern. Auf der anderen Seite, wenn er mal irgendwie was hat, was in den Abend reingeht oder dann am Wochenende auch, das kriegen wir immer organisiert. Wie gesagt, meine Eltern sind ja noch da, meine Großeltern sind da, meine Geschwister sind da als Patentanten. Also so funktioniert es in so einem Netzwerk einfach.
Und die wohnen auch alle bei euch so in der
Näheren Umgebung, genau, sodass das mit relativ wenig Aufwand verbunden ist. Und da meine Schwiegereltern ja mittlerweile auch Rentner sind, haben wir da auch so Homeschooling-Zeiten zum Teil unsere Kinder nach Rheinhessen dann ausgelagert. War auch ganz nett. Cool. Ja, man muss sich dann irgendwie zu helfen wissen, ne? Also klar, aber da sind wir ganz dankbar, dass wirklich die Großfamilie auf beiden Seiten da auch wirklich uns da unterstützt und wir uns da einfach auch da alle nahestehen.
Cool. Sehr, sehr gutes Beispiel seid ihr.
Ja, also wie gesagt, es ist auch nicht immer Sonnenschein. Gerade dieses Jahr regnet es ja ganz viel.
Aber bei uns heute haben die hier wahnsinnig viel Niederschlag gemeldet. Der Tobi hat gestern Abend mal kurz die Krise gekriegt. 75 Liter haben die heute Nachmittag innerhalb weniger Stunden.
Ja, uns kam noch nicht, oder?
Gesagt, bis jetzt noch nicht. Also so, keine Ahnung.
Also bei uns kam es vorgestern hatten wir 60 Liter. Muss man halt durch, ja, was soll's. Wir können es nicht heben, das ist halt so, wenn du deine Werkstatt unter freiem Himmel hast, musst du nehmen, was von oben kommt und das Beste draus machen. Es ist mal wieder ein Jahrgang, der uns einfach Demut lehrt. Ja, es ist ein Natur- und Kulturprodukt. Wir müssen da jedes Jahr wieder Vollgas geben, dass auch was Gutes dabei entsteht. Und es ist nicht einfach selbstverständlich, dass immer einfach alles so flutscht. Und es ist eine Herausforderung, aber ich glaube, die Winzer sind doch so gut ausgebildet, dass wir auch mit so einem Jahrgang umgehen können. Ich denke, es wird halt einfach ein bisschen weniger geben, aber der Wein wird trotzdem gut. Also auf jeden Fall bin ich fest davon überzeugt.
Kriegen wir da alle hin. Es muss manchmal immer mal zwischendurch von manchen gejammert werden und dann
trotzdem. Ja, das liegt vielleicht auch in der Natur der Sache, denn irgendwie perfekt gibt es halt nicht. Ja? Und das muss man akzeptieren lernen.
Wobei wir sind, es ist, glaube ich, schon dann, wenn, dann ist es jammern auf hohem Niveau. Also ich glaube, so die letzten Jahrgänge, da sind wir schon ganz schön verwöhnt auch, oder? Zum Glück.
Zum Glück, natürlich, ja. Wobei die heißen Jahre haben auch den Nachteil, dass wir in unseren Vulkanböden immer wieder bewässern müssen. Ne? Das ist natürlich dann auch ein Zusatzaufwand. Mhm. Den können wir uns dieses Jahr sparen, eindeutig. Ja.
Das ist ja noch was Gutes, gell?
Genau. Also von dem her, ja, es ist einfach eine Herausforderung, das Ganze in der Balance zu halten. Und das ist doch auch das Schöne. Es ist nicht jedes Jahr gleich. Ja? Du hast immer wieder was Neues, auf das du dich einstellen musst. Und Das ist doch super. Also ich finde diese Herausforderung toll.
Ja, und das, man hat ja auch gelernt, damit umzugehen. Ja, ich sag mal, wenn du mit der Natur arbeitest, musst du natürlich auch mal Extreme auch betrieblich aushalten, ja, von der ganzen Cashflow-Situation. Das muss dann auch mal drin sein, ja. Wenn es auch mal einen mageren Jahrgang gibt, muss das ein gut aufgestellter Betrieb auch aushalten können.
Das sollte so sein, ja. Also ich beobachte aber allerdings auch ein bisschen mit Sorge unsere ganze Steuerpolitik drumherum sage ich mal, die Rahmenbedingungen, die da momentan forciert werden, ist doch zum Teil auch vieles ideologiegetrieben. Und gerade im mittelständischen Bereich, das haben wir nicht nur in der Weinbranche, sondern auch in anderen Bereichen, sind wir ja irgendwie hier zur Milchkuh geworden, die man irgendwie melken kann, ja, ohne dass wir groß schreien, weil einfach unsere Lobby viel zu leise ist. Und da habe ich schon Sorge, ja. Also ich meine, der Mittelstand ist der größte Ausbildungsmotor in Deutschland. Ja, wir haben in Summe genommen die meisten Arbeitsplätze, werden aber überhaupt nicht wahrgenommen in dem Sinn. Ne? Und dann werden als Forderungen gestellt. Wir hier im Kaiserstuhl haben natürlich ganz stark natürlich auch mit dem Naturschutz zu tun. Wir haben ein eigenes Interesse, dass die Vielfalt erhalten bleibt, dass unsere Weinberge gesund sind, dass sie lebendig sind. Biodiversität ist für uns an den Böschungen selbstverständlich. Ja, wir sind ja keine Monokultur. Der Kaiserstuhl ist sowas von vielfältig. Und dennoch wird immer wieder gedrückt und getan. Einerseits auch gut, weil dann auch wieder Innovationen stattfinden, neue Techniken entwickelt werden, neue Produkte kommen, umweltfreundlicher gearbeitet wird, selbstverständlich. Aber man muss es auch ein bisschen mit Maß machen. Und heute ist ja ein Betrieb bei der Steuerlast, die wir haben, im Prinzip gar nicht mehr in der Lage, Großreserven zu bilden. Weil wenn du was auf der hohen Kante hast, dann wird es ja gleich wieder genommen. Das
direkt.
Ja. Also du bist ja dazu gezwungen zu investieren, wenn du nicht unbedingt Steuern zahlen möchtest. Ja? Aber dann hast du es investiert. Dann hast du da einen neuen Traktor stehen, dann hast du neue Tanks da stehen, dann ist dein Betrieb zwar top aufgestellt, aber auf dem Konto ist nicht viel, was dann quasi eine Missernte kompensieren kann. Und ich glaube, da müssen wir gerade für die Landwirtschaft auch anfangen, ein bisschen umzudenken. Weil wir werden durch den Klimawandel auch diese Wetterextreme immer stärker zu spüren bekommen. Da helfen unsere Klimaziele nicht mehr so allzu viel. Also die Kapriolen, die wir jetzt schon haben, die werden ja mindestens so bleiben. Und da muss man vielleicht auch überlegen, dass man auch den Betrieben die Luft lässt, dass sie einfach auch eine Missernte aushalten können. Wie du richtig sagst, eigentlich ein gesunder Betrieb sollte das tun. Aber wenn ich in einem Jahr Gewinn mache und muss dann die Hälfte davon abgeben, ist halt nicht mehr so viel da dann für eine Missernte im nächsten Jahr.
Das passt nicht so zusammen, da gebe ich dir recht, ja. Weil du sagst, so von der Lobby ist das alles so ein bisschen, ja, im Argen, im Mittelstand. Wie siehst du generell so Netzwerke? Nützen die da oder geht das mehr dann in das Weinbaupolitische, wo mehr gemacht werden müsste?
Naja, also ich finde beides extrem wichtig. Ja, einerseits die Netzwerke untereinander, dass man sich austauscht, dass man da vielleicht auch Verbündete findet für einzelne Aktionen auch, dass man voneinander lernen kann. Ganz, ganz wichtig. Das ist erstmal die Basis, ja. Um dann wirklich auch Veränderungen zu erreichen, da brauchen wir natürlich auch unsere Vertreter, die Verbände, ob das jetzt, sage ich jetzt mal, einzelne Branchenverbände sind oder dann übergeordnet. Ich engagiere mich ja auch noch im Verband Deutscher Unternehmerinnen, wo es wirklich komplett branchenübergreifend querbeet geht und trotzdem die Sorgen und Nöte dieselben sind. Und ich glaube, je mehr wir uns da auch zusammentun und auch zusammen eine Sprache sprechen, desto sichtbarer wird man dann auch, ne, und wird dann auch gehört. Und das ist schon durchaus eine große Herausforderung, denke ich, für die Zukunft, dass wir da auch eine Stimme haben. Ne? Ob das im Weinbau ist oder einfach nur bei den Familienunternehmen, egal welcher Branche das ist. Also ich denke, da ist durchaus Engagement ganz sinnvoll angelegt.
Ja, absolut. Ja, das wusste ich gar nicht, dass du da bei dieser Vereinigung bist mit den Unternehmerinnen. Das ist, denke ich, also finde ich auch spannend, weil man da wirklich auch mal über den Tellerrand der Weinbranche hinausschaut, gell, oder?
Absolut, also das ist
auch bewogen.
Ja, ganz klar. Also ich bin da vor ein paar Jahren mal angesprochen worden, und ich denke, klar, es ist immer spannend, sich im Wein fortzubilden, sage ich jetzt mal. Das sind ja die schönsten Veranstaltungen, ja, weil man immer was Gutes zu trinken bekommt. Aber es gibt ja auch noch so viel andere Themen, ne? Und wenn es auch, sag mal, roll mal von hinten auf, wenn du im Marketing sprichst oder einen Online-Shop programmierst, ja, da gibt es halt Sachen, die versuchen mit Amazon zu konkurrieren, ne? Und ich glaube, man muss einfach auch mal dann mutig sein, auch als kleiner Winzer auch mal groß zu denken und da auch sich mal in andere Veranstaltungen reinzusetzen, ne? Und da auch sich mit anderen auszutauschen. Ich glaube, das bringt uns dann auch durchaus ein Stück weit vorwärts und eben dann auch ja, Verbündete zu suchen für ähnliche Probleme, auch branchenübergreifend. Und es gibt ja so viele, also ob das die Familienunternehmer sind oder der Verband badischer Unternehmer, das gibt es ja in jedem Bundesland, die sich da ein bisschen zusammenschließen. Und eben bei den Unternehmerinnen, da habe ich mich eigentlich gleich ganz wohl gefühlt, muss ich sagen. Das ist ähnlich wie Vinissima. Da bin ich jetzt die Exotin mit Wein. Die freuen sich immer, wenn ich komme. Da gibt es immer was Gutes zu trinken. Da hat man natürlich dann einen totalen Vorteil auch. Aber das Netzwerk gibt auch ganz viel zurück.
Ja, cool. Vielleicht gerade noch mal, weil du es eben gesagt hast und ich es auch bei dir auf der Homepage gesehen habe, das Thema Online-Shop. Habe ich jetzt schon öfter mitgekriegt, dass viele jetzt auch in dieser Pandemiezeit auf einen Online-Shop gegangen sind. Hattet ihr den vorher schon oder kam das jetzt auch alles da eher in den Fluss?
Unser Online-Shop existiert schon 20 Jahre.
Ach, cool. Ja,
also da muss ich auch sagen, Hut ab von meinen Eltern. Die haben das sehr, sehr früh angefangen, auch, sage ich mal, durch eine sehr gute Freundschaft und Beratung von externen. Da waren wir vielleicht auch so eine Art Versuchskaninchen und das war alles sehr einfach gehalten und so, wie es halt damals auch noch war, kann man mit dem heutigen überhaupt nicht vergleichen. Neukunden mussten Vorkasse machen, Bestandskunden bekamen die Rechnung mit dem Wein geschickt. Ist heute undenkbar irgendwie, dass man das alles so macht, aber das hat damals gut funktioniert. Ja, das ist dann kontinuierlich gewachsen, modernisiert worden und ja, mittlerweile haben wir da einen richtig gut funktionierenden Shop mit allen Bezahlsystemen, die halt gängig sind, das meiste über PayPal und mit Kreditkarte und so weiter und so fort, Kauf auf Rechnung und so. Also das ja, ist für uns natürlich in der Pandemie nochmal deutlich wichtiger geworden. Aber wir haben vorher schon sehr gute Umsätze darüber erzielt und haben gemerkt, dass selbst unsere Stammkunden, die bis dato manchmal auch einen Fax geschickt haben, es super cool fanden, dass du am Sonntagmittag, wenn du gemerkt hast, hups, wir haben gestern irgendwie den Weinkeller leer getrunken, jetzt bestelle ich mal Wein, das einfach auch unkompliziert machen können. Ja. Ja, das ist ein Service auf jeden Fall und für uns eine absolute Bereicherung.
Cool, ja. Wie sind denn eure Vertriebswege? Sind die hauptsächlich, gehen die über Privatkundschaft?
Wir haben einen super guten Mix, haben jetzt gerade in letzter Zeit festgestellt, dass der wirklich gut ist. Und wir haben ungefähr so die Hälfte, die an Privatkunden geht bei uns. Einerseits hier vor Ort, andererseits über Tourismus und dann eben Versand deutschlandweit. Haben wir da ein ganz gesundes Kundennetzwerk. Der zweite gewichtige Faktor ist die Gastronomie, die wir mit 250 Kunden, aktiven Kunden quasi bundesweit direkt beliefern, die bei uns direkt bestellen. Wir haben aber auch den ein oder anderen Händler zusätzlich, der zum Teil ausschließlich, zum Teil als Ergänzung Gastronomie beliefert. Auch in Deutschland so überregional verschiedene Gebiete da ganz gut besetzt. Was bei uns einen kleinen Prozentsatz nur ausmacht, ist der klassische Fachhandel. Da haben wir jetzt kein, sage ich mal, flächendeckend geschlossenes Netz an Fachhändler, Fachhändlerinnen, die unsere Weine verkaufen. Aber so in einzelnen Städten haben wir da ganz, ganz motivierte Partner genau gefunden für unsere Weine. Und Export ist bei uns, sage ich mal, die Nachbarn, ja, also einmal ist die Schweiz, da wird ja auch einiges bei uns ab Hof abgeholt, aber es geht auch dann direkt in die Schweiz und Dänemark und die Benelux-Länder, das sind so unsere Exportmärkte, genau.
Cool. Ja, und durch das breit aufgestellte war das dann wahrscheinlich
Ja, du hast immer gesehen, je nachdem, wo die Leute trinken durften oder mussten, ist der eine Kanal mal besser gelaufen, mal der andere. Ja, während Lockdown-Phasen haben wir natürlich fleißig Päckchen gepackt und der Shop lief heiß. Da haben die Leute sich das alles heimschicken lassen, immer in kleinen Einheiten, weil sie alle die Hoffnung hatten, dass es bald vorbei ist. Und dann 14 Tage später kam halt der nächste 12er-Karton ins Haus. Ja, das haben wir schon schön beobachten können. Und seitdem die Gastronomie wieder auf ist, bestellen die natürlich wieder deutlich mehr oder überhaupt wieder. Dafür die Privatkunden etwas weniger, weil jetzt kann man ja wieder weggehen und am Wochenende die Flasche Wein eben irgendwo anders trinken. Also es hat sich einfach verlagert aus unserer Sicht.
Ja, ja. Spannend. Ja, cool, du. Oh, wir sind jetzt genau, wir haben jetzt genau eine Stunde
Jawohl. Geredet. Ja, super, also, doch.
Die Zeit immer brennt, das finde ich immer spannend. Und ich denke dann immer, ach, man könnte noch viel länger quatschen, aber wie wir gesagt haben, es irgendwann muss es dann auch mal einen Stopp geben.
Ja, ich freue mich auf jeden Fall für alle, die bis dahin jetzt zugehört haben. Ne? Also.
Ja. Also ich teile auch manchmal, ja, teile ich meine Podcasts, also die ich jetzt höre, teile ich mir dann auch immer so auf. Also natürlich. Immer, wenn es halt gerade passt und höre dann an einer Schritt anderer Stelle weiter. Und insofern ist das kein Problem. Vielen Dank, du. Hat Spaß gemacht. Danke, dass du ja sehr ausführlich da auch erzählt hast an der einen oder anderen Stelle. Das finde ich immer super spannend, auch für die, die zuhören. Ja, man kann da immer ganz viel mitnehmen und da konnte man einiges erfahren, wie das bei dir so läuft. Ich finde, du machst es großartig. Du bist so, ja, von deiner Ausstrahlung her so eine ganz, ja, besonnene, ruhige und aber auch taffe Frau. Das finde ich großartig. Mach weiter so.
Herzlichen Dank, liebe Steffi. Danke für die Einladung. Ja, danke für deine Fragen und dass du mir so viel Zeit gegeben hast.
Ja,
und herzliche Einladung an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Ihr seid jederzeit herzlich willkommen hier im Kaiserstuhl.
Ja, ist traumhaft schön da, kann ich nur bestätigen. Dankeschön. Aber wir Super. Haben jetzt gar nicht über den Wein mal gesprochen. Stopp, was ist dein Lieblingswein?
Das muss noch rein. Das ist wie wenn du mich nach einem Lieblingskind fragst. Ja? Also hat man ja eigentlich auch nicht. Bei uns spielt natürlich die Burgunderwelt absolut die erste Geige und da zählt der Chardonnay dazu, Pinot Noir, Grauburgunder, das sind unsere drei Hauptrebsorten und da suche ich mir dann immer den passenden zur jeweiligen Gelegenheit raus.
Ja.
Ich bin immer fasziniert von den Weinen, wo man einfach schmeckt, woher sie kommen. Mhm. Ja, und das kann der eigene sein, das kann aber auch ein anderer sein. Von dem her, ich bin da wirklich auch eine Querbeet-Trinkerin sozusagen.
Ja, das kann ich
Hauptsache
gut verstehen.
Authentisch.
Ich bin auch froh, wir haben unseren großen Weinkühlschrank, da ist alles, es immer nur sind Einzelflaschen drin und das ist das Coole eigentlich, dann machst du so die Schublade auf, was trinke man heute? Und das, ja, das ist dann auch irgendwie schön.
Absolut.
Das war mein Interview mit der lieben Franziska Schätzle vom Kaiserstuhl. Ja, und ich hoffe, und das ist ja auch immer so mein Anliegen, dass du ein bisschen was auch für dich mitnehmen konntest. Es ist ja immer cool zu hören, wie andere das machen. Und ich finde solche Gespräche auch immer total inspirierend. Ich erfahre immer ganz viel auch von den Menschen, die ich ja so auch kenne. Aber in den Interviews, ja, habe ich immer hinterher das Gefühl, sie noch besser zu kennen. Und das ist ein sehr, sehr schönes Gefühl. Wie gesagt, ich nehme da auch immer ganz viel für mich mit an Aha-Momenten. Und da würde mich jetzt mal interessieren, was war dein Thema oder deine Aussage oder dein Impuls, den du für dich jetzt mitgenommen hast aus diesem Interview? Schreib mir das gerne mal. Ich bin da immer ganz, ganz froh und neugierig, was da so an E-Mails kommt. Also dafür schon mal vielen Dank. Und was mir jetzt natürlich im Nachhinein ja aufgefallen ist, also ich schneide die Podcast-Folge immer kurz bevor sie erscheint. Und ja, von jetzt von dem Interview bis jetzt sind einige Tage vergangen. Das Interview habe ich mit der Franziska am 14. Juli um 14 Uhr, hatten wir den Termin, habe ich das aufgenommen. Das war der Tag, an dem abends das Hochwasser durch das Ahrtal geschossen ist. Und das wussten wir natürlich zu dem Zeitpunkt noch nicht, als wir auch von Herausforderungen des Weinanbaus sprachen und darüber, was die Hürden dieses Jahrgangs sind im Hinblick auf Regen, Pilzdruck und so weiter. Und dass der Jahrgang ja auch kein einfacher ist. Doch jetzt so im Rückblick, ja, ist das am Ende nichts im Gegensatz zu dem, was die Weingüter an der A in dieser Nacht und in den folgenden Tagen erleben mussten und mit dessen Folgen sie womöglich noch lange zu kämpfen haben. Und das ist, ja, das ist echt mir da auch nochmal bewusst geworden, gerade in der Arbeit oder ja, in dem Zusammenspiel mit der Natur und mit dem Wetter, ja, was da alles noch so passieren kann. Und daher sollten wir die Menschen dort an der A und auch in den anderen Regionen, wo das so extrem war, nicht vergessen und weiterhin spenden und unterstützen, soweit es uns möglich ist. Deswegen hier an der Stelle nochmal dieser Hinweis. Aus der Weinbranche kommt ganz, ganz viel Unterstützung für die Weingüter. Das ist großartig und das zeigt auch wirklich, wie wichtig Netzwerke sind. Und die Weinbranche ist ein großes Netzwerk. Man kennt sich über die Weiterbildung, über die Ausbildung, über das Studium und über sonstige Vereinigungen. Und das ist großartig. Und jeder Mensch, der im Weinbau arbeitet und diese Bilder gesehen hat mit den Fässern, die in der Dreckbrühe geschwommen sind und Autos, die durch die Gegend gedrängt wurden von den Fluten, jeder Mensch hat da sofort mitgefühlt und ganz viele sind losgefahren direkt, um zu helfen und schicken Gerätschaften dahin. Und es ist ja zum Glück alles vorhanden in Weinbaubetrieb oder auch landwirtschaftliche Betriebe. Wir haben großartige Maschinen, die da zum Einsatz kommen können. Und da gab es eine richtige Hilfewelle, eine Unterstützungswelle. Und da bin ich wirklich sehr, sehr stolz auf die Weinbranche und kriegt da auch immer noch Gänsehaut und Kloß in den Hals. Das ist wirklich sehr, sehr bewegend und großartig, was hier passiert. Aber trotzdem haben die Menschen vor Ort natürlich Angst, dass sie, wenn die Medien da nicht mehr so drüber berichten, dass sie vergessen werden. Und das sollten wir auf keinen Fall zulassen. Also, wenn es dir möglich ist, da irgendwie zu unterstützen, tu dies. Ich werde diese Woche auch bei einer Packaktion helfen, die für die Solidarität steht, die Art zu unterstützen und da Geld zu sammeln über den Verkauf von einem Weinpaket. Also es ist wirklich super und jede Person kann in irgendeiner Form helfen und das sollten wir alle tun, soweit es uns möglich ist natürlich. So, das war mal ein besonderes Outro. Ich freue mich, wenn du weiterhin den Podcast hörst. Es folgen noch ein paar schöne Folgen in nächster Zeit. Die nächsten Interviewtermine sind gemacht. Ich werde eine tolle Gastronomin interviewen. Ich werde eine tolle Quereinsteigerin interviewen. Und ja, alles großartige Frauen, denen ich hier gerne eine kleine Bühne geben möchte. Und für alle, die zuhören, eine Inspirationsquelle. Nun wünsche ich dir noch eine schöne, gute Zeit. Bleib gesund und ja, ich hoffe, du hörst beim nächsten Mal wieder mit rein. Bis dahin, tschüss.